Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Der Geländewagen gleitet über eine Schnellstraße in der Nähe der Küste. Ich sehe die erste Wölbung der aufgehenden Sonne. Sie ist rötlich, tendiert aber schon deutlich zu einem satten Orange. Die ersten Lichtstrahlen des Tages fallen noch etwas verstohlen auf die wellige Oberfläche des Indischen Ozeans, wo sie sich zu einem Kegel bündeln, der sich vom Horizont bis zur Wasserkante verjüngt. Ich bin auf Madagaskar, der viertgrößten Insel der Welt. Knapp 600.000 Quadratkilometer mitten in den Tropen. Fast 28 Millionen Einwohner, Tendenz steigend. Der eigentliche Reichtum dieses Teils der Erde ist etwas, das die Wissenschaft Megadiversität nennt. Die Landmasse Madagaskars hat sich vor über 100 Millionen Jahren von Afrika und dem indischen Subkontinent getrennt. Die isolierte Lage hat dazu geführt, dass die Evolution hier mehr oder weniger ihr eigenes Ding machen konnte. Nirgends auf der Welt gibt es einen vergleichbaren Schatz an endemischen Tier- und Pflanzenarten, also Lebewesen, die es nur hier und nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Madagaskar hat den Charakter einer eigenen, vielleicht sogar einer verwunschenen Welt. Die einzigartige Flora und Fauna hat der Insel den Spitznamen Achter Kontinent eingebracht. Ich will diese Biovielfalt, dieses Überangebot an Leben mit eigenen Augen sehen. Also habe ich einen Trip in die Trockenwälder des Südens gebucht, die auch Dornenwälder heißen. Direkt nach einem sehr frühen Frühstück wurde ich von einem Jeep abgeholt und jetzt rase ich zwischen der Küste und den flachen Bretterbauten kleiner Ortschaften auf mein Ausflugsziel zu. Das Fenster habe ich heruntergekurbelt und mein Ellenbogen ragt lässig heraus. Der Fahrtwind bläht den kurzen Ärmel meines Leinenhemds auf und sorgt für ein angenehm kühles und frisches Gefühl auf meiner Haut. Zu meiner Überraschung bin ich der einzige Teilnehmer auf dieser Fahrt zu den Trockenwäldern. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und höre dem Autoradio zu. Die Musik mit ihrer durlastigen Harmonik und den eingängigen Melodien untermalt meine Vorfreude perfekt. Am Steuer des Jeeps sitzt mein Guide, der sich als Maheri vorstellt. Sein Name bedeute so viel wie kräftig, stark oder robust. Ich müsse mir also wirklich überhaupt keine Sorgen machen, er werde auf mich aufpassen. Nach ein oder zwei Stunden verlassen wir die asphaltierten Straßen. Weiter geht es auf Feldwegen. Links und rechts des Wagens sind nun die ersten Ausläufer des Dornenwaldes zu besichtigen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Bewuchs hier ist nicht sonderlich dicht, und so kann ich die einzelnen Pflanzen gut auseinanderhalten. Kaum eines der stacheligen und windschiefen Gewächse kommt mir bekannt vor. Manche erinnern an meterhohe Kakteen, andere sind in meinen Augen eher Sträucher oder Farne. Es scheint tausende verschiedener Arten zu geben, die sich in luftigem Abstand bis weit in die Ferne erstrecken. Zwischen den Pflanzen kann ich überall den Waldboden erkennen, der hier grasgrün, dort weißsandig und an manchen Stellen ockerfarben ist. Wir fahren jetzt nur noch im Schritttempo. Maheri tippt mir auf die Schulter. Er zeigt auf der Fahrerseite aus dem Fenster und dort, nur wenige hundert Meter entfernt, stehen sie. Die Stars des Dornenwaldes. Die Baobabs. Die mächtigen Affenbrotbäume mit ihren merkwürdigen Formen sind wie ein Symbol für die außerordentliche Flora Madagaskars. Sie überragen den Rest des Dornenwaldes um ein weites. Sämtliche anderen Gewächse sind im Vergleich mit den Baobabs Zwerge. Gartenzwerge vielleicht. Oder aber wie ein bisschen Gebüsch rund um eine altehrwürdige Rotesche. Von meinem Bild eines klassischen Laubbaums der nördlichen Hemisphäre unterscheiden sich die Affenbrotbäume Madagaskars allerdings stark. Die Stämme der bis zu 30 Meter hohen Riesen sind wulstig aufgebläht, wie die reifen Schoten einer Hülsenfrucht. Sie sind zu dick, würden für zwei oder sogar drei Bäume reichen und verlaufen ohne jede Verästelung kerzengerade nach oben. Dort verzweigt sich die Krone in einige wenige Äste, die erst ganz an ihrem Ende überhaupt Blätter tragen. Diese sind zwar saftig und grün und leuchten im Sonnenlicht. Im Vergleich zu dem vielen dunkelbraunen Holz aber erscheinen sie winzig. Das Bild der Baobabs erinnert mich eher an die Form eines Rettichs als an einen Laubbaum. Like a giant bonsai, sagt Maheri. Damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Die Baobabs mit ihren dicken Stämmen und den wenigen Blättern sehen aus wie gigantische Bonsai-Bäume, die von Meisterhand reichlich beschnitten wurden. Kurze Zeit später stoppt Maheri das Auto. Hier müssten wir den Wagen wechseln, sagt er. Dabei umspielt ein Grinsen seine Mundwinkel. Ich steige aus, stemme die Hände in die Hüften und strecke meine Wirbelsäule nach hinten durch. Sie fühlt sich ein bisschen rostig an. Nach der wackeligen Fahrt im Geländewagen ist das aber auch kein Wunder. Ich nehme einen tiefen Atemzug und sehe mich um. Ein schmaler Pfad windet sich in Schlangenlinien durch den Dornenwald. Der Sandboden hat die Farbe von Ziegelsteinen oder Blumentöpfen aus Ton. Für einen Moment stelle ich mir vor, Madagaskar wäre ein riesiger, irdener Pflanzenkübel, der nahe der Küste Ostafrikas im Indischen Ozean treibt. Dann aber wäre es höchste Zeit, die Erde zu wässern. Der rote Sand ist staubig und macht dem Namen Trockenwald alle Ehre. »Ah, the new car«, sagt Maheri. In diesem Moment biegt ein Ochsenkarren um die letzte Kurve des Pfads. Ein eselgraues Zebu trottet gelangweilt über den ziegelroten Sand. Der charakteristische Buckel, den diese Rinderart zwischen den Schulterblättern trägt, wackelt bei jedem Schritt leicht hin und her. Auf dem Bock des Karrens sitzt ein junger Mann mit einem ausgewaschenen Basecap auf dem Kopf. Er winkt Maheri zu. Der dreht sich zu mir um und erklärt mir, dass dies eine Charrette sei. Diese Art der Fortbewegung sei auf Madagaskar ziemlich beliebt. Ich erinnere mich tatsächlich schon auf der Taxifahrt vom Flughafen zu meinem Hotel, mehrere dieser einfachen Wagen gesehen zu haben. Sie finden auch im Straßenverkehr Gebrauch. Maheri erklärt, die Charrette sei dort, wo wir hinwollen, jedem Jeep haushoch überlegen. Wir sitzen also auf. Unsere Charrette ist so einfach konstruiert, wie es sich nur denken lässt. Auf einer Achse aus Eisen sitzen zwei große Räder mit festen Holzspeichen und Metallbeschlag. Die Tragefläche ist ebenfalls aus unbehandeltem Holz gefertigt. Beim Einsteigen gebe ich mir allergrößte Mühe, mir keinen Splitter in die Hand zu holen. Als Balustrade sind links, rechts und hinten jeweils zwei übereinander genagelte Bretter angebracht. Sie sind in kräftig strahlenden Farben bunt bemalt. Als verschnörkeltes Muster aus grünen und roten Linien, gelben und orangefarbenen Formen umranden sie die Sitz- und Ladefläche der Charrette. Vom Bock aus, auf dem neben dem jungen Mann mit dem Basecap auch Maheri Platz nimmt, führen zwei lange Holzstangen nach vorn bis zum Joch, in dem das Zugtier eingespannt ist. Das Zebu bockt kurz, wedelt widerwillig und stur mit dem Schwanz, lässt einen kehligen Ruf hören und setzt sich schließlich doch in Bewegung. Es zieht den Wagen und uns immer tiefer und tiefer in den madagassischen Dornenwald. Die Umgebung spiegelt die Farben der Linien und Muster auf unserer Charrette. Überall ist Gebüsch und Gesträuch. Das Grün der Blätter hebt sich deutlich vor dem Rot des Bodens ab. Früchte in verschiedensten Gelbtönen hängen von den Zweigen der Bäume oder sprenkeln das Blattwerk von Staudengewächsen. Nur aus dem Augenwinkel nehme ich eine Bewegung in einer Baumkrone wahr. Maheri dreht sich zu mir um. »Katas«, sagt er, und macht dazu eine ausladende Armbewegung. Jetzt kann auch ich sie sehen, die wohl bekanntesten Tiere Madagaskars. Mit ihren spitzen Nasen und dem charakteristisch schwarz-weiß gestreiften Schwanz huschen sie in großer Zahl durch den Dornenwald. Das Tempo und die Leichtigkeit, mit der sich die Affen von Ast zu Ast schwingen, nach oben klettern und nach unten springen, ist beeindruckend. Katas sind Lemuren und Lemuren sind Primaten. Und, wie sollte es anders sein, es gibt sie nur auf Madagaskar. Über 100 Arten von Lemuren gibt es, und sie alle finden in den Wäldern dieser Insel Platz. Das Wort Lemur leitet sich aus dem Lateinischen ab, genauer gesagt von römischen Totengeistern, und bedeutet so viel wie Geister der Verstorbenen. Es hat auch wirklich etwas Gruseliges an sich, wie die Tiere uns aus ihren roten Augen beobachten, während sie fast lautlos durch den Wald gleiten. Ich sehe allerdings auch einen Kater, der seelenruhig auf einem dicken Ast sitzt und eine reife Frucht verspeist. Dazu hält er die gelbe Kugel mit beiden Händen vor sein Schnäuzchen und nibbelt genüsslich daran herum. Dieser Anblick hat nun gar nichts Geisterhaftes mehr. Der Kater mit seinem Mittagessen ist einfach nur niedlich. Am frühen Nachmittag legen wir eine Pause ein, die für mich keinen Moment zu früh kommt. Die Luft steht und ist so trocken wie Knäckebrot. Von den Wandersandalen bis fast zu den Knien sind meine Beine mittlerweile rot vom feinkörnigen Sand, den die Räder der Charrette mit jedem Meter aufwirbeln. Ich habe große Lust, mir den restlichen Inhalt meiner Wasserflasche über den Kopf zu schütten. Nur die Vorstellung meiner in wenigen Stunden ausgetrockneten Kehle hält mich davon ab. Es ist ein harter Kampf zwischen Körper und Kopf. Ich lasse mich mit dem Rücken gegen den Stamm eines Baums sinken. Seine Art kann ich nicht bestimmen. Wie die meisten der Pflanzen hier auf Madagaskar habe ich solch einen Baum noch nie im Leben gesehen. Mein Blick streift schon den ganzen Tag ungläubig umher. Das hier ist schon die Welt, die ich kenne. Nur ist sie hier eben ein bisschen anders. Ich rücke gegen den Stamm gedrückt, ein wenig nach links und rechts. Dabei komme ich mir vor wie ein Bär, der sich den Pelz an der Rinde eines Baumes kratzt. Die Hitze hat endgültig die Kontrolle über die Trockenwälder Madagaskars übernommen. Ich habe keine Ahnung, wie hoch die Temperaturen tatsächlich klettern. So genau will ich es auch gar nicht wissen. Das Gefühl, mit allen Elementen der Schöpfung zusammen in einem gut vorgeheizten Backofen zu stecken, sagt mir alles, was ich wissen muss. Außerhalb des Schattens ist an Existenz überhaupt nicht zu denken. Selbst gut geschützt unter meinem Baum ist noch die kleinste Bewegung, im Moment eine Bewegung zu viel. Unweit meines Unterschlupfs liegt eine graubraune Eidechse auf einem Stein, mitten in der prallen Sonne. Das Tier bewegt sich, solange ich es beobachte, nicht das kleinste bisschen. Ich frage mich, ob es sich am Ende nur um eine leere Reptilienhaut handelt, die sein einstiger Besitzer hier zurückgelassen hat. Aber geht das überhaupt? Vermutlich ist das Quatsch, oder? Offenbar hat auch mein Gehirn angesichts der Hitze die Arbeit weitestgehend eingestellt. Maheri bemerkt, wie ich Stein und Echse anstarre. Er sieht mich vielleicht auch vergebens grübeln, denn er kommt auf mich zu, kniet sich neben mich und berichtet mir Erstaunliches über das Tier. Zunächst mal handele es sich streng genommen gar nicht um eine Eidechse, sondern um eine Leguanart, die es natürlich nur auf Madagaskar gibt. Soweit so gut. An diese Information habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Maheri erhebt sich und schleicht sich von hinten an den Leguan. Mit einer ruckartigen Bewegung, die für meine Augen einen Tick zu schnell ist, stürzt er sich auf das Tier. Im nächsten Moment steht er wieder und kommt auf mich zu. Ich kann es nicht fassen, aber seine rechte Hand umklammert, behutsam, die Echse. Jetzt präsentiert Maheri mir das Tier und ich sehe, was so besonders an dieser Kreatur ist. Mitten auf dem Scheitel hat sie ein drittes Auge. Nicht einen Fleck oder eine eigenartige Färbung der Schuppen. Auf dem Kopf des Leguans sitzt genau in der Mitte ein drittes, tiefschwarzes Auge. Mir klappt der Unterkiefer auf. Maheri lacht zufrieden und lässt die Echse frei. Sie huscht sofort in ein Gebüsch und ist verschwunden. Maheri reicht mir die Hand und zieht mich auf die Beine. Wir müssen weiter. Und immer weiter. Stunde um Stunde, bei spürbar abnehmender Hitze, bis wir irgendwann, wie aus dem Nichts, wieder vor unserem Geländewagen stehen. Wie hat Maheri das gemacht? Wir fahren dieselbe Küstenstraße entlang wie schon am Morgen. Jetzt aber ist es Abend. Die Sonne geht unter. Sie ist derselbe rötlich-orangefarbene Halbkreis. An der Stelle, wo Meer und Himmel aufeinandertreffen. Nur ist die Richtung ihrer Bewegung dieses Mal eine andere. Es wird langsam aber merklich immer dunkler und dunkler über Madagaskar, als würde jemand den Dimmer einer Stehlampe in Zeitlupe herunterregeln. Neben mir am Steuer sitzt Maheri. Er lenkt den Wagen mit einer Hand. Auf die andere stützt er sein Kinn. Der Ellenbogen lehnt in der offenen Fensterscheibe. Mein Guide hat sich tatsächlich als stark und robust herausgestellt. Auch hat er sein Versprechen gehalten, und ich habe mir an diesem Tag nicht eine Sekunde lang Sorgen machen müssen. Sogar einen Leguan hat er mir gefangen. Das Radio lassen wir auf der Rückfahrt aus. Wir schweigen. Zu hören ist nur das gleichmäßige Summen des Motors, die Räder auf dem Asphalt und das Branden der Wellen des Indischen Ozeans. Nach all den Abenteuern des Tages sinkt mir der Kopf müde auf die rechte Schulter. Ich habe Lemuren gesehen, Baobabs und dreieugige Echsen. Ich bin auf einer Charrette durch den Dornenwald geschaukelt und ich werde all dies nie vergessen. Mir fallen die Augen zu. Die Bilder der vergangenen Stunden ziehen noch einmal an mir vorbei. Wie Katas, die geisterhaft durch den Dornenwald fliegen. Mein Körper ist schwer und müde. Kurz bevor ich wegdrifte, höre ich noch einmal die Stimme von Maheri. Sie sagt, ich könne ruhig ein wenig schlafen. Er werde mich bewachen. Ich glaube ihm und überlasse mich meinen Madagaskar-Träumen.